Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Eine Sendung von Fredrik Steiger.
Sandsturm. Der Wind peitscht den feinen Lössand vor sich her. Nur verschwommen sind die schroffen, kahlen Marmalberge zu erkennen. In der Ebene befindet sich ein riesiges militärisches Feldlager mit gut 3000 Soldaten der NATO-Schutztruppe ISAF, die für Ruhe und Sicherheit im Land sorgen soll. In einem Zelt findet, begleitet vom Lärm der Stromgeneratoren, gerade eine Lagebesprechung der sogenannten Objektschutzkräfte statt. Geleitet wird sie vom deutschen Hauptfeldwebel Oliver L. Der ganze Nachname wird nicht genannt, um seine Familie zu Hause vor allfälligen Bedrohungen durch Taliban-Sympathisanten zu schützen. Oliver L. erläutert auf einer Tafel den Einsatz einer Patrouille. Sie soll sich in wenigen Minuten aufmachen. Ziel der Patrouille ist ein Besuch im 3000-Seelen-Dorf Saki. Dort will man Kontakte mit dem Dorfältesten, dem Malik, dem Mullah oder anderen Autoritäten pflegen. Von solchen regelmäßigen Visiten profitieren beide Seiten. Die Dorfbewohner erhalten bei kleinen Problemen oft schnell und unbürokratisch Hilfe von den NATO-Kräften. Diese wiederum verschaffen sich dadurch Sympathie und Sicherheit, erläutert Oberstleutnant Armin S.
Es passiert regelmäßig, dass die Dorfältesten, der Mullah oder der Malik, uns anrufen über Handy und uns Bescheid gibt, in unserem Bereich befindet sich jemand, der gehört hier eigentlich her.
Armin S. nennt sie die bösen Buben und meint natürlich Taliban-Trupps, die mit ihren Panzerfäusten und handlichen, von der Schulter aus abfeuerbaren Raketen das Feldlager, aber vor allem auch die an- und abfliegenden Flugzeuge auf dem Militärflugplatz bedrohen. Umso dringender ist man auf Hinweise aus der Bevölkerung ringsum angewiesen. Vor dem Zelt stehen die Wölfe, die deutsche Version des amerikanischen Jeeps, bereit. Die Mitglieder der Patrouille ziehen die fast 10 Kilo schwere Splitterschutzweste über, setzen Helme auf, laden ihre Waffen. Der Weg ins Dorf Saki führt, wie fast alle Wege in Afghanistan, über ruppige Schotter- und Lehmstraßen. Die Fahrzeuge sind gepanzert, denn überall kann eine selbstgebastelte Bombe versteckt sein. Außerdem gibt es noch zigtausende von Minen im Land aus fast 3 Jahrzehnten Krieg. Angekommen im Dorf übernimmt der sogenannte Dorffeldwebel die Leitung. Für jedes Dorf rund um das Feldlager gibt es einen. Er ist der Verbindungsmann zu den Dorfbehörden. Weil der Dorfälteste nicht da ist, sondern auf dem Markt in Mazar, ist diesmal Schulleiter Mohamed Chuma die Kontaktperson. Die Schule besteht aus einzelnen, kargen, kleinen Lehmhütten. Jede stellt ein Klassenzimmer dar. Bereits beim Eingang wird der deutsche Militärkonvoi von Dutzenden von Schülern begrüßt. Man freut sich auf den Besuch der Militärs. Sie sind Freunde, so sagen es die Eltern in Saki ihren Kindern. Zuerst erkundigt sich Dorffeldwebel Oliver F. nach alltäglichen Entwicklungen im Ort.
Ich habe beim letzten Mal gehört, wir waren vorne in Faisalabad, dass da 40 Kinder hier zur Schule gehen. Ist das so richtig?
Schulleiter Chuma bestätigt das. Es ist ein kleines Zeichen dafür, dass der Schulbetrieb hier zunehmend rund läuft. Dann klaut der Dorffeldwebel eine Liste hervor. Der Dorfälteste hat sie ihm bei einem früheren Besuch mitgegeben. Sie enthält 29 Namen von arbeitslosen Männern aus Saki, die gerne im militärischen Feldlager arbeiten würden.
Wir haben nicht so viel Arbeit zu vergeben, erstmal für so viele Arbeiter. Ich würde gerne morgen 5 Arbeiter zu uns ins Camp holen.
Immerhin 5, die von der Bundeswehr pro Tag $10 bekommen werden. Ein guter Lohn hierzulande.
Shir Ahmad. Das ist der Sohn von Ghulam Hassan.
Wie vielerorts in Afghanistan gibt es auch in diesem Dorf kaum Arbeit, meint der 47-jährige Schulleiter. Einzelne knüpfen Teppiche, andere haben ein paar Ziegen oder pflanzen Melonen und ein paar wenige arbeiten als Tagelöhner auf dem Bau in der Stadt oder bauen in den Bergen Kohle ab. Umso dankbarer, so Chuma, sei man den NATO-Truppen. Sie brächten Frieden ins Land und hielten die Taliban fern. Man habe viel gelitten unter diesen und sei froh, dass sie nun weg seien und hoffe, dass sie nicht wiederkämen. Der Schulleiter freut sich auch über die Besuche der Bundeswehr, denn selten kommt sie ohne Geschenke. Diesmal ist es Schulmaterial, das Soldaten gesammelt haben für das Dorf. Ein anderes Mal brachten sie Baumaterial im Rahmen des Programms Holz für Raketen. Gleich an mehreren Stellen ist zu sehen, dass an Tür- und Fensterstürzen bisher mangels Bauholz alte Raketen aus dem Krieg verbaut wurden. Sie enthalten oft noch die gesamte Sprengladung. Ersetzt man die Raketen mit Holz, leben alle sicherer, die Dorfbewohner und die NATO-Truppen. Am Ende des Besuchs kommt ein älterer Dorfbewohner und erzählt dem Dorffeldwebel, dass am Dienstag zuvor ein Mann in einem Schrotthaufen Brennmaterial gesammelt habe. Zu Hause warf seine Frau das Bündel, in dem sich offenbar auch alter Sprengstoff befand, ins Feuer. Die Explosion riss ihr eine Hand und das halbe Gesicht weg. Sie starb. Leider kein seltenes Schicksal in Afghanistan. Die Deutschen versprechen, Entminungsspezialisten zu schicken, um die Fundstelle zu durchkämmen. Bei der Rückkehr ins Feldlager hängen alle Flaggen auf Halbmast. Ein immer häufigerer Anblick, seitdem die Gewalt im Land wieder zunimmt. Diesmal gilt die Ehrenbezeugung zwei britischen Soldaten, die am Vormittag getötet wurden. Kein Wunder, dass die Diskussion über den Afghanistan-Einsatz in jenen Ländern, die Soldaten dahin entsenden, immer heftiger geführt wird und immer mehr Leute für einen Abzug sind. Auf der Piste, die vor jedem Abflug gründlichst auf mögliche Sprengsätze untersucht wird, starten gerade zwei deutsche Tornados zum Aufklärungsflug. In Deutschland ist gerade dieser erst im Frühjahr begonnene Einsatz von Tornado-Aufklärungsflugzeugen äußerst umstritten. Das merkt auch der Kommodore, der Chef des Tornado-Geschwaders in Mazar-i-Sharif, Oberst Christoph Pliet. Er hat seinen Kommandostand in einem mit blauen Sitzkissen, Wasserpfeifen und Tüchern fast schon orientalisch ausgestatteten Zelt.
Wir als deutsche Staatsbürger, als deutsche Offiziere müssen auch eine solche Diskussion aushalten. Ich habe bis jetzt noch keine Diskussionen erlebt innerhalb meines unterstellten Bereichs, wo ich erkennen kann, dass Motivation dadurch gefährdet ist, dass so eine öffentliche Diskussion stattfindet.
Und Oberst Pliet ist überzeugt, dass der Tornado-Einsatz notwendig ist.
Deutsche Tornados sind in Afghanistan die einzigen Kräfte, um gezielt, schnell und hoher Qualität Aufklärungsergebnisse zu bieten.
Was das genau bedeutet, erläutern seine Leute nebenan in einem stark gesicherten Containerblock, der wegen der Vielzahl technischer Geräte klimatisiert werden muss. Inzwischen sind nämlich die Tornados von ihrem Aufklärungsflug zurückgekehrt. Auf einem Bildschirm sind gleich neben einer wichtigen Straßenverzweigung zwei lange Gräben zu erkennen. Ideale Verstecke für Attentäter.
Gerade bei diesen Straßen und Routen kann eine Gefährlichkeit sein für den Konvoi oder für einfache Versorgung, für allgemeinen Verkehr, der die Straße benutzt.
Wenn man um diese Gräben weiß, liegt es nahe, mal reinzuschauen, ob da schon Waffen oder Sprengstoff versteckt sind. Oder allenfalls die Verzweigung ganz zu meiden.
Mensch, da fahre ich lieber nicht lang, ich nehme lieber eine Ausweichroute und vermeide diesen kritischen Punkt.
Auf einem anderen überaus scharfen Tornado-Foto aus einer völlig entlegenen Gebirgsgegend an der Grenze zu Pakistan ist Erstaunliches zu sehen. Feldwebel K. erklärt,
das ist so ein typisches Übersichtsbild jetzt mal. Man kann erkennen diese bergige Landschaft. Dann fällt einem oder sollte einem vielleicht irgendwann etwas auffallen. Hier zum Beispiel jetzt wäre es dieser Bereich. Man sieht hier diese beiden hellen Punkte. Und das Ganze jetzt mal in der Vergrößerung gesehen, sind dann diese beiden Zelte.
Die natürlich auch Nomaden gehören könnten. Allerdings ist weit und breit kein Vieh zu sehen und die Gegend wirkt selbst für Schafe oder Ziegenzucht zu karg. Drei Tage später sind die Tornados deshalb nochmals hingeflogen.
Zwischen den beiden Zelten auf einmal innerhalb von drei Tagen Buschwerk, sehr unwahrscheinlich, dass es in drei Tagen dort so gewachsen ist.
Vielmehr sollte es etwas tarnen. Wie sich am Ende herausstellte, war es diesmal kein Taliban-Nest, sondern Schmuggelgut. Draußen auf dem Rollfeld sind die Tornados bereit für den nächsten Erkundungsflug. Verantwortlich für das Regionalkommando Nord der NATO-Schutztruppe ist der deutsche General Dieter Warnecke. Illusionen darüber, was die massive Präsenz der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan mit insgesamt 50.000 Soldaten, fast 7.000 UNO-Leuten und Tausenden von Vertretern von Entwicklungsorganisationen erreichen kann, hat er keine. Doch ans Aufgeben mag er nicht denken.
Je länger wir jetzt auch hier durchhalten, desto mehr zahlen sich diese Projekte aus. Die Kinder, die in der Schule gehen hier oben, wir haben ja Mädchen in den Schulen, die ganzen jungen Leute, die man hier trifft, das sind ja unglaublich viele. Das ist die Zukunft auch hier im Norden. Und je mehr Zeit wir auch investieren, desto mehr wird das immer schneller gehen.
Die Skepsis gegenüber dem Afghanistan-Engagement hängt für ihn auch damit zusammen, dass man gerade im Westen zuerst allzu optimistisch gewesen sei.
Unser Problem ist, wir Europäer sind zu ungeduldig. Wir verfangen etwas an und wollen das auch jetzt zack, zack, auf der Zeitachse muss das gelöst sein. Afghanen haben ein anderes Zeitgefühl. Die denken hier in einem Jahrhundert. Und das passt manchmal nicht so richtig zusammen. Wir müssen Geduld haben mit den Afghanen. Die Afghanen wollen lernen. Sie brauchen aber Zeit, bestimmte Dinge auch zu begreifen, umzusetzen und ihren eigenen Weg zu definieren.
Mit den begrenzten Möglichkeiten der westlichen Einsatzkräfte tun sich viele der Tausenden von ausländischen Soldaten schwer. Vor allem all jene, und es ist die überwiegende Mehrheit, die aus Sicherheitsgründen ihre Feldlager gar nicht mehr verlassen dürfen. Immer mehr leisten zwar 4, 6 oder bei den Amerikanern bis zu 15 Monate Dienst in Afghanistan, haben aber danach rein gar nichts vom Land gesehen. Angesichts solcher Frustrationen ist die Moral der Truppe noch erstaunlich gut. Der junge ungarische Oberleutnant Robert K. schildert seinen ersten Eindruck im Land.
There is nothing here, just desert everywhere, you know. But now I get used to it.
Nichts, nur Wüste, aber er gewöhne sich daran.
I was sent here, but I don't mind it. It's really, really useful for me, the experiences here.
Er sei zwar nicht freiwillig hier, sondern man habe ihn als Berufssoldaten hierher entsandt. Doch es sei in Ordnung, die Erfahrung sei nützlich und das Kind, das er sich mit seiner Frau, deren Foto auf seinem Bürotisch steht, wünscht, müsse halt nun bis nächstes Jahr warten. Wie unterschiedlich die Aussichten eingeschätzt werden, erfährt man am besten, wenn man mit afghanischen Übersetzern spricht, die auch Bundeswehruniform tragen und meist lange als Flüchtlinge in Deutschland gelebt haben. Hedris K. zum Beispiel ist zuversichtlich.
Meine Eindrücke sind eigentlich durchweg positiv. Was ich gesehen habe, war eigentlich sehr zufriedenstellend. Die Menschen waren sehr zufrieden. Was geleistet worden ist, muss man schon sagen, ist eine Menge wert.
Ein NATO-Abzug wäre für ihn eine Katastrophe.
Wenn dieser Einsatz morgen zu Ende gehen sollte, würde Afghanistan um 100 Jahre zurückfallen.
Wesentlich kritischer ist seine Kameradin Soraya A. Auf die Frage nach ihrer Wahrnehmung zögert sie einen Moment und seufzt.
Ich habe noch Hoffnung. Nicht mehr so viel wie 2002, nicht mehr so viel wie 2005, aber Hoffnung ist da. Es kann nur besser werden. Das hoffe ich mir.
Doch selbst wenn manche im Feldlager Marmal angesichts der ständigen Schreckensmeldungen, der Toten auch in ihren Reihen zweifeln, ständig darüber reden möchten sie nicht. Und wenn, suchen sie dazu den Militärpfarrer auf, in dessen Kapelle jeden Sonntag auch viele Leute sitzen, die zu Hause nie eine Kirche besuchen. Oder sie gehen zur Truppenpsychologin zu Sibylle S. Ihr Container ist der einzige, in dem es nicht nur ein buntes Sofa, sondern auch das weithin einzige Grünzeug, einen Gummibaum gibt, wenn auch einen künstlichen. Fast jeder und jede Sechste, die in Afghanistan Dienst tun, suchen irgendwann die Truppenpsychologin auf.
Ja, das tun sie. Und das dürfen sie auch. Also das ist im Kameradenkreis, wird das immer mehr akzeptiert. Also dieses, wir sind alle harte Jungs, das ist nicht mehr so weit verbreitet.
Bei der Fahrt vom NATO-Feldlager ins Zentrum der Stadt Mazar-i-Sharif fallen einem als erstes die Grossbaustellen für Verkehrskreisel auf. Kunst am Bau inklusive, etwa in Form eines 5 Meter hohen aufgeschlagenen Korans oder Riesenpferden, Rehen und mächtigen Säulen. Provinzgouverneur Mohammed Atta will damit dem alten Handelsplatz für Teppiche und Textilien ein moderneres Gesicht geben. Bezahlt werden die Kreisel allerdings von Geschäftsleuten nach Ermunterung, man könnte auch sagen unter Druck des Gouverneurs, was zugleich zeigt, dass sich ansonsten die Investitionslust noch in Grenzen hält. Dennoch ist Mazar nach der Grabesstille, die auch hier unter dem Taliban-Regime herrschte, 6 Jahre später wieder zu einer lebhaften Stadt geworden. Da und dort wird gebaut. An einer Wand werden alte Einschusslöcher zugespachtelt. Aus kleinen, aber von Waren überquellenden Läden scheppert Musik. Und im Atelier nebenan sitzt eine Fünferreihe Frauen an ratternden Nähmaschinen. Gouverneur Mohammed Atta ist ortsabwesend. Er weilt für Wochen in den USA. Schließlich ist er nicht nur Ex-Kriegsherr und heutiger Provinzpolitiker, sondern auch Geschäftsmann mit einem auf gut 150 Millionen Dollar geschätzten Vermögen. In seinem tiefgekühlten Büro empfängt Vizegouverneur Mohammed Anwar Razakyar. in einem grauen Nadelstreifenanzug mit Krawatte, was selbst bei Politikern in Afghanistan ungewohnt ist. Zuerst hält er eine lange Eloge auf seinen Chef und dessen Verdienste. Es sei dem Gouverneur gelungen, die Provinz Balk ganz und gar opiumfrei zu machen. Und zwar einzig dank seiner Überzeugungskraft und mit Verweis darauf, dass der Koran Drogen streng verbiete. Tatsächlich werden rund um Mazar-i-Sharif, anders als in den meisten Provinzen des Landes, kaum noch Drogen angebaut. Doch dazu musste der Gouverneur durchaus mit den Muskeln spielen. Und böse Zungen behaupten, er habe das auch getan, weil er ja finanziell seine Chefin im Trockenen habe und nun nicht wolle, dass irgendwelche Rivalen mit dem Drogengeschäft reich würden. Der Vizegouverneur lobt aber auch die ausländischen Truppen. Sie seien absolut nötig und täten viel Gutes, man schätze sie. Eben sei es dank ihren technischen Mitteln gelungen, eine gefährliche Bombe in der Massoud Street im Herzen der Stadt zu entschärfen. Nur wenige Meter vom Gouverneursitz, quer durch einen Park, befindet sich die Blaue Moschee, ein Wallfahrtsort, weil sich hier laut afghanischer Lesart das Grab des Stammvaters der Schiiten von Imam Ali befinden soll. Auch der Imam der Moschee gibt sich im Gespräch voll des Lobes über die NATO-Präsenz. Dank der NATO könne man sich in der Stadt wieder bewegen, ohne ständig Todesangst zu haben. Außerdem würden die Ausländer Schulen und Kliniken bauen. Ein Beispiel für Letzteres ist gleich gegenüber zu sehen. Das Balk Hospital ist vor einem Jahr zum großen Teil niedergebrannt. Nun wird vor allem mit deutscher, aber auch türkischer Hilfe ein provisorisches Containerspital errichtet. Das Büro von Chefarzt Said Kadir Said befindet sich in einem düsteren Zementbau. Während des Gesprächs mit ihm wird bald klar, wie dringend die Stadt und die Provinz, die keineswegs die Ärmsten im Land sind, auf mehr Spitalbetten angewiesen sind.
This is the only hospital what we have in Mazar Province. It's a public hospital. It's the only one.
Das Balk Hospital sei das einzige öffentliche Spital in der ganzen Provinz mit ihren rund 2 Millionen Einwohnern. Und sogar aus den Nachbarprovinzen würden Patienten hierher geschickt. Dabei kann Dr. Said gerade mal 40 Betten anbieten. Eigentlich bräuchte er mindestens 400 oder 500 Betten. Er glaubt nicht daran, dass das in absehbarer Zeit mit lokalen Mitteln und Kräften realisierbar ist. Es sei halt, meint er fast entschuldigend, einfach ein Traum. Flug mit der Transall von Mazar-i-Sharif Richtung Osten, Richtung pakistanische Grenze. In eine Gegend, die bis vor kurzem noch als friedlich galt. Fast einem Kurort habe die kleine Stadt Kunduz, wo es viel Grün gibt, geglichen. Bad Kunduz haben manche sie ironisch genannt. Und dabei vergessen, dass sie früher eine Hochburg der Taliban war. Und noch nicht gewusst, dass die Taliban sich hier wieder einnisten würden. Auf einmal ist Kunduz sehr unruhig. Deutsche Soldaten wurden auf dem Marktplatz getötet. Es gab außerdem gleich mehrere Selbstmordattentate. Eine Polizeistation wurde verwüstet. Raketen wurden auf das Feldlager der NATO-Schutztruppe abgeschossen. Und wenn es wie so oft nachts von Ferne knallt, weiß man nie, ob das nun Taliban-Terror ist, ein paar Verrückte, die in die Luft ballern oder die Explosion eines Tanks. Außerhalb der Stadt sieht es aus wie nach einer Schlacht. Dutzende, Jahrhunderte von ausgeschlachteten alten Panzerwracks aus der Zeit der Sowjetherrschaft, Raketenrohre, Artilleriegeschütze, Teile von Geländefahrzeugen. Und jeder weiß, dass noch ganze Arsenale jederzeit einsetzbarer Waffen im Umlauf sind. Die alten Mujahedin-Kriegsherren haben längst nicht wie versprochen alles abgegeben. Manche rüsten gar neu auf. Auch die Taliban decken sich ein. Aber auch ganz normale Bürger, die befürchten, die NATO könne ihren Schutz nicht mehr wirklich gewährleisten. Der Preis für eine Kalaschnikow ist in Kunduz in den letzten Monaten von 100 auf 400 Dollar gestiegen. Die Nachfrage steigt offenkundig. Umso wichtiger wäre es, dass die erst im Aufbau begriffene afghanische Nationalarmee bald einsatzbereit ist. In einem Kasernenareal außerhalb der Stadt findet die Ausbildung statt, unterstützt von den Amerikanern, geleitet von Deutschen. Hauptmann Thomas R. führt durch die Anlage.
Das ist aufgegliedert in jeweils 5 Kompanien. Zu jeder Kompanie steht ein Mentor, ein Offizier und 2 Feldwebeldienstgrade als Begleitung mit bei.
Doch der Weg zu einer funktionierenden Armee ist lang, sagt Oberstleutnant Günther B.
Die Strukturen einheitlich zu machen, die Strukturarmee, das ist für die afghanische nationale Armee vollkommen neu. Also das ist, was es da vorher gab von den Mujahedin und Hikmatyar und Massoud-Kämpfer oder sonst was. Das waren eigentlich, wenn man so will, bewaffnete Horden. Und da waren irgendwelche, ich sag jetzt mal, Häuptlinge, Local Commander, aber wie viele die hatten, was die gemacht haben. Und jeder hat sich selber einen Auftrag gemacht. Also insofern kann man sagen, es waren zwar Strukturen, aber nicht mit dem vergleichbar, was wir unter einer regulären Streitkraft verstehen.
Gut 70.000 Mann sollte die afghanische Nationalarmee bis 2008 zählen. Heute sind es rund 35.000. Das Ziel, das lässt sich daraus leicht ablesen, muss also um Jahre verschoben werden, zahlenmäßig und ausbildungsmäßig. Kommt hinzu, dass ein offizieller afghanischer Wehrmann 3 Dollar Sold pro Tag erhält, die Taliban aber werben Kämpfer für 12 Dollar an. In einer Baracke erklärt ein Hauptfeldwebel einen neuen Auftrag. Um den Hauptfeldwebel herum, auf Bänken und am Boden, sitzen die afghanischen Soldaten in von den Amerikanern geschenkten Fleckuniformen. Wir sind bereit für diese Mission, sagen gleich 2 junge Afghanen jederzeit. Anflug auf die Hauptstadt Kabul. Bundeswehrpilot fliegt möglichst lange hoch, um außerhalb der Reichweite von Taliban-Raketen zu bleiben und sticht dann steil hinunter. Kabul gilt als gefährlicher Flughafen. Das ist einer der Gründe dafür, weshalb er heute von keiner einzigen renommierten Fluggesellschaft angeflogen wird. Der andere Grund ist, dass weder unter Geschäftsleuten noch Touristen die Nachfrage nach Kabul-Flügen groß ist. Dennoch, zumindest auf den ersten Blick, boomt die Stadt. Verkehrschaos von früh bis spät. Hilflose Polizisten, die zwischen Lastwagen, Taxis, Schubkarren und Eselswagen herumstolpern und aus Frustration ab und zu mit ihrem Holzstock auf Autodächer hauen. Es gibt zwar uralte Ampeln, doch keine einzige in der ganzen Stadt funktioniert. Selbst in Kabul sind die allermeisten Straßen ungeteert. Dafür wachsen moderne Geschäftshäuser in die Höhe, mit blauer Verglasung, die hier gerade angesagt ist, und den lokalen Stil, den sogenannten Opium-Barock, verkörpert, womit auch gleich klar ist, woher das Geld kommt. Vor dem Palast von Präsident Hamid Karzai steht auf einem riesigen Schild «Friede für Afghanistan». Einstweilen mehr Wunsch als Wirklichkeit. Vor 3 Jahrzehnten zählte Kabul erst 140.000 Einwohner. Heute, nach der Rückkehr der meisten Flüchtlinge aus dem Iran und Pakistan, sind es 4 Millionen. Doch fließendes Wasser gibt es für die wenigsten und Strom vom Netz nur abends zwischen 7 und halb 10. Wer es sich leisten kann, lässt seinen Stromgenerator dröhnen, Zehntausende davon verschmutzen die Stadtluft zusätzlich. Kommt hinzu, dass das bislang vergleichsweise friedliche Kabul nun zunehmend von Gewalttaten aufgeschreckt wird. Die Taliban haben das Machtzentrum des Landes soeben zu ihrer Hauptzielscheibe erklärt. Kann es denn sein, dass all die ausländischen Truppen und Hilfswerksvertreter es nicht schaffen, Afghanistan zu retten? Und das, obschon in kein anderes Land weltweit derzeit so viel Entwicklungshilfe fließt wie hierher. Doch so düster das Bild in vielerlei Hinsicht ist, es gibt jene, die Fortschritte sehen und sehen wollen. Etwa Matthew Asada vom amerikanischen Außenministerium. Er sehe Hoffnung, Glauben und Vertrauen bei der afghanischen Bevölkerung. Und er erzählt davon, dass sein Land Milliarden von Dollars in das Land pumpe. Tatsache ist, dass allmählich auch die USA von ihrer Strategie abweichen, vornehmlich auf die Armee zu setzen. Inzwischen rede man mit den Afghanen bei jeder Gelegenheit, beziehe sie ein in Projekte. Noch deutlicher drückt es der erfahrene Spezialist Lothar Zimmer vom Deutschen Entwicklungshilfeministerium aus. Man müsse zum einen Risiken akzeptieren und zum anderen die Herzen und Köpfe der Afghanen gewinnen.
Ich glaube, man muss eine gewisse Bereitschaft haben, in diesem Land mit der Gefahr zu leben. Sonst verlieren wir auch das Rennen gegen die Taliban. Und wenn wir diese, wie das so schön hier bei den Militärs heißt, win the hearts and minds, wenn wir das nicht schaffen, dann ist das Rennen verloren.
Und eine Rückkehr des Taliban-Regimes würde wahrscheinlich.
Ich glaube, entscheidend ist, dass die Leute von uns erwarten, dass sie die Peace-Dividend irgendwann mal zu spüren kommen, indem sie was zu essen haben, indem die Lawlessness hier aufhört, Hier ist ja jeder Polizist sowas von korrupt. Irgendwo greift er irgendwo immer was ab. Und das ist ein Punkt, wo die Leute auch sehr leicht durch die Taliban zu greifen sind, weil sie sagen, bei den Taliban wusste man wenigstens, wo man dran war.
Korruption, blühendes Drogengeschäft, noch immer nur rudimentäre Infrastruktur, 70% Analphabetentum, 3/4 Arme im Land, Probleme, wo immer man hinblickt. Und dennoch, auch der Chef der Schweizer Entwicklungshilfe DEZA in Kabul, André Huber, mag nicht ans Aufgeben denken.
Die Meinung ist da, dass Entwicklung nicht nur möglich ist in diesem Land, respektive Zusammenarbeit, sondern dass sie eben auch an verschiedenen Orten in diesem Land stattfindet. In diesem Sinne gibt es uns eine gewisse Zuversicht.
Eine Herausforderung nennt das Dan McNaughton von der UNAMA, der UNO-Organisation für Afghanistan, beim Gespräch im Garten des riesigen UNO-Barackenlagers.
Certainly it is a very challenging environment and there are certain parts of the country which are particularly challenging in order.
Es sei schon schwierig hier tätig zu sein, aber auch der UNO-Vertreter fände es falsch, wenn nun Hilfswerke aus Frustration über mangelnde Ergebnisse ihre Tätigkeit im und für das Land einstellen würden.
The issue of bringing about peace, which is why we are all here in Afghanistan, will not be brought around by military means alone.
All die Ausländer, die hier in Afghanistan seien, möchten zum Frieden beitragen. Doch mit militärischen Mitteln allein werde das nicht gelingen. Allerdings sei die NATO-Schutztruppe unentbehrlich. Aber es brauche ebenso massive zivile Anstrengungen. Und um zu illustrieren, dass sich doch etwas bewege, wählt er ein ganz alltägliches Beispiel.
Those same people who complain that there has been no development, they follow that by saying that they were late to a meeting in Kabul because of traffic jams. Traffic jams, that is one indication in which shows that there is a vibrant economy beginning to develop.
Dieselben Leute, die behaupteten, es gäbe keinerlei positive Entwicklung in Afghanistan, benutzten als Ausrede für Verspätungen die Verkehrsstaus in Kabul. Doch gerade diese seien doch ein Zeichen dafür, dass die Stadt wirtschaftlich aufblühe. Fast flehentlich appelliert schließlich der afghanische Unternehmer Ahmed Navid Barat, der lange in Deutschland gelebt hat, an den Westen, seinem Land nicht den Rücken zuzukehren.
Wenn die ausländischen Truppen, vor allem die Europäer, die hier sind, oder die Kanadier, die Amerikaner, wenn die in ein oder zwei Jahren rauskommen, ich denke, dann dauert es keine halbe Stunde, dann gibt es wieder Bürgerkrieg in Afghanistan.
Und die Chirurgin Nilab Mobares, die heute auch für die UNO arbeitet, will optimistisch sein.
I don't think the situation will go backward. I see only forward because the people want.
Nein, sie glaube nicht, dass sich die Lage verschlechtere. Es gehe vorwärts und zwar weil ihre Landsleute das wirklich wollten. Sie stelle das täglich fest bei Verwandten, bei Freunden. Sie arbeiteten hart, damit Afghanistan wieder auf die Beine komme.